Wir sind immer noch Kapitel 1, das ist sehr, sehr interessant, wenn man Jeremia ein bisschen verstehen will, seine Persönlichkeit, wozu Gott ihn gemacht hat. Und ich sehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, sowohl gegen die Könige von Juda als auch dessen Fürsten, gegen dessen Priester und das Volk des Landes. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Dieser junge Mann, der das jedenfalls vielleicht auch aus Bescheidenheit sagte, würde also Widerstand erfahren, das hat ihm Gott gleich von Anfang an gesagt. Er macht ihn zu einer festen Stadt. Damals, die Städte damals hatten ja eine Mauer um sich herum und das heißt, eine solche Stadt konnte man schwer einnehmen und so würde man auch gegen ihn vergebens anrennen. Er würde ihn zu einer eisernen Säule machen, eine Säule, eine freistehende Säule, war ja etwas, wodurch etwas bezeugt wurde, hatte Verkündigungscharakter und in diesem Zeugnis für Gott, das Jeremia ablegen sollte, würde von einer Festigkeit sein wie eine eiserne Säule. Und er würde ihn zu einer ehernen, wahrscheinlich kupfernen Mauer machen. Wir haben gesehen, das Volk und seine Führer waren dem Götzendienst jedenfalls teilweise ergeben. Das Böse war im Land. Die Mauer spricht ja immer von auch einmal Schutz, aber auch von Absonderung. Und so musste er abgesondert vom Bösen im Land sein, eine Mauer um sich herum. Und dann haben wir gesehen, diese Position, die sollte er haben gegen das, nicht für, sondern gegen das ganze Land, ja? Gegen die Könige von Juda, gegen die Fürsten, gegen die Priester, gegen das Volk des Landes. Immer gegen, gegen, gegen. Das war seine Position, die Gott ihm von Anfang an mitgeteilt hat. Ja, und jetzt kommt es gegen die Könige, die Fürsten, die Priester, das fehlte da noch, die Propheten, das Volk. Und ich habe jetzt Stellen, die über das ganze Buch Jeremia gehen, wo diese verschiedenen Ämter in einem Vers oft genannt werden. Jeremia 2,26: Wie ein Dieb beschämt ist, wenn er ertappt wird, so ist beschämt worden das Haus Israel. Sie, ihre Könige, ihre Fürsten und ihre Priester und ihre Propheten. Wie ein Dieb beschämt, wenn er ertappt wird, er hat ihnen eben ihr Versagen aufgezeigt. Jeremia 4, Vers 9: Es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wird das Herz des Königs und das Herz der Fürsten vergehen und die Priester werden sich entsetzen und die Propheten, in Klammern falschen Propheten, erstarrt sein. Also immer wieder finden wir diese Bezeichnungen oft in einem Vers zusammen. Jeremia 8, zu Anfang: In jener Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebeine der Könige von Juda und die Gebeine seiner Fürsten und die Gebeine der Priester und die Gebeine der Propheten und die Gebeine der Bewohner von Jerusalem aus ihren Gräbern herausnehmen. Man wird sie ausbreiten vor der Sonne und vor dem Mond und vor dem ganzen Heer des Himmels, die sie geliebt und denen sie gedient haben. Also dieser Götzendienst, wo ja oft diese Götzen verbunden waren mit Himmelskörpern, da würde das geschehen. Jeremia 32, wegen all der Bosheit der Kinder Israel und der Kinder Juda, die sie verhöhnt haben, um mich zu reizen. Sie, das sagt Gott, nicht? Sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem. Hohe und niedrige, selbst Priester, die eigentlich doch Gott hingegeben ihren Dienst tun sollten. Selbst Propheten, es waren eben falsche Propheten. Ja, wir merken, das ist durchgängig durch das Buch, dass diese Gruppen immer wieder angesprochen werden. Jetzt will ich das ein bisschen aufzeigen, wie der Dienst von Jeremia gegen die Könige von Juda. Der erste, wir hatten ja gesehen, dass Josia ein gottesfürchtiger König gewesen war. Der viel zu früh, würden wir menschlich sagen, verstorben ist. Der nächste war dieser Joahas, ein Sohn von Josia, der aber nur 3 Monate an der Macht war. Da lesen wir in Jeremia 22, Vers 10 bis 12, weint nicht um den Toten, sagt Jeremia, gemeint ist Josia, und beklagt ihn nicht, weint vielmehr um den Weggezogenen, denn er wird nicht mehr zurückkehren und das Land seiner Geburt sehen. Joahas ist ja von dem Pharao Necho dem II. Nach Ägypten in Gefangenschaft genommen worden. Und das sagt hier Jeremia, er wird nicht mehr zurückkehren. Denn so spricht der Herr von Schallum, das ist Joahas, dem Sohn Josias, dem König von Juda, der König wurde an seines Vaters Josia statt und der aus diesem Ort weggezogen ist. Er wird nicht mehr hierher zurückkehren, sondern an dem Ort, wohin sie ihn weggeführt haben, das heißt nach Ägypten. Dort wird er sterben, er wird dieses Land nicht wiedersehen. Joachim, da sagt Jeremia, wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Und dem König ins Gesicht sagt er, denn deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet als auf deinen Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen, um es zu vergießen, und auf Bedrückung und Gewalttat, um sie zu verüben. Darum, so spricht der Herr von Joachim, dem Sohn Josias, dem König von Juda, mit dem Begräbnis eines Esels wird er begraben werden. Man wird ihn fortschleifen und wegwerfen, weit weg von den Toren Jerusalems. Wollen wir uns mal vorstellen. Das sagt er einem König so ins Gesicht. Na klar, der König sagt, wunderschöne Botschaft, nicht? Kriegst gleich einen Orden dafür, ne? Ja, natürlich nicht. Er war das Sprachrohr Gottes. Diese Worte hat ihm Gott in den Mund gelegt. Gegen die Könige. Da war diese eherne Säule, ja, die feststand und das weiter sagte, was Gott wollte, auch gegen die Könige. Jetzt kommt sein Sohn, Joachim. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja, das ist Joachim, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so würde ich dich doch von dort wegreißen. Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten. und in die Hand derer, vor denen du dich fürchtest, und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und in die Hand der Chaldäer, und in das Land, wohin sie sich sehnen, zurückzukehren, dahin werden sie nicht zurückkehren. Schreib diesen Mann auf, als kinderlos, als ein Mann, der kein Gelingen hat in seinen Tagen, denn von seinen Nachkommen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitze und fortan über Juda herrsche. Alles klar, Jojakim war ja der Sohn von Jojakim, und der nächste König war Zedekia, aber das war ein Bruder von seinem Vater hier, nicht? War Bruder von Jojakim, also aus die Linie der Könige endete dort. Jojakim, Jojakim, und dann kam keiner mehr. Aus seinem Haus nicht mehr. Das sind alles, merken wir, Worte, die Jeremia gesprochen hat. Oder in Bezug auf diese Könige. Zedekia, der Letzte. Und Jeremia sprach zu ihnen, die da abgesandt waren von Zedekia zu ihm: So sollt ihr zu Zedekia sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will die Kriegswaffen umwenden, die in eurer Hand sind, mit denen ihr außerhalb der Mauer gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer kämpft, die euch belagern, und sie in diese Stadt hinein versammeln. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. Und ich werde die Bewohner dieser Stadt schlagen, sowohl Menschen als Vieh. An einer großen Pest sollen sie sterben. Und danach, spricht der Herr, werde ich Zedekia, den König von Juda, und auch seine Knechte und das Volk, und zwar die, die in dieser Stadt von der Pest, vom Schwert und vom Hunger übrig geblieben sind, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, geben, und in die Hand ihrer Feinde und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und er wird sie schlagen mit der Schärfe des Schwertes. Er wird sie nicht verschonen und kein Mitleid haben und sich nicht erbarmen. Es sind ja alle Söhne Zedekias vor seinen eigenen Augen geschlachtet worden. Und er selbst dann geblendet worden danach. Das hat alles Jeremia im Auftrag Gottes so sagen müssen. Es ist auch menschlich gesprochen klar, eine Stadt wird belagert, jetzt durch Nebukadnezar. Und der Prophet in der Stadt, in Jerusalem, sagt solche Worte. Was würde mit so einem heute geschehen? Da würde man sagen: Hör mal, du bist ja das Sprachrohr unseres Feindes. Du machst ja hier die Leute, ja, wenn sie auf dich hören, dann können wir gleich aufhören, uns zu verteidigen, ja. Das menschlich gesprochen kann man das verstehen, dass sie sagen, das ist ja, sowas können wir nicht gebrauchen hier. Ne? Dann gegen die Hirten. Es wird nicht gesagt, dort bei Jeremia, wen er mit den Hirten meint oder wen Gott meint. Wehe den Hirten, die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Das sind natürlich schon die Führer des Volkes gemeint. Ne? Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Handlungen an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen, dass sie fruchtbar seien und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die sie weiden werden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, und nicht vermisst werden, spricht der Herr. Ich habe oben drüber geschrieben, vergleiche Hesekiel 34. Ja. Das Kapitel ist uns bekannter, ein ganzes Kapitel über diese Hirten, ja, und wie Gott über sie denkt. Und dann, wo Gott dann sagt, ich habe einen Hirten, das ist dann der Herr Jesus. Wir werden nachher sehen, wenn er von dem Spross spricht, das kommt direkt nach diesen Versen. Da spricht Gott von dem Spross und das ist von Christus. Gegen die Propheten, denn sowohl Propheten als Priester sind ruchlos. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr. Darum wird ihnen ihr Weg sein wie schlüpfrige Stellen in der Dunkelheit. Sie werden gestoßen werden und auf ihm fallen, denn ich bringe Unglück über sie. Das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Und an den Propheten Samarias, das ist das Nordreich, habe ich Torheit gesehen. Sie weissagten durch den Baal und führten mein Volk irre. Die sind ja in die assyrische Gefangenschaft gekommen, Jahrhunderte vorher schon. Aber an den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Also an den Propheten Samarias, dem falschen Propheten im Nordreich, da hat er, sagt Gott, habe ich Torheit gesehen. Aber an den falschen Propheten in Juda, im Südreich, habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und Wandel in der Lüge. Und sie stärken die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie sind mir allesamt wie Sodom geworden und seine Bewohner wie Gomorra. Diese falschen Propheten haben ja immer, wenn Jeremia gesagt hat, der Chaldäer kommt, nicht? Und wir kommen unter das Gericht und haben die gesagt, was passiert überhaupt nichts, passiert gar nichts, mach nur so weiter wie bisher, ja, es passiert nichts. Das hörten die Leute natürlich lieber, dieses, es passiert nichts, ja, gegen die Priester. Und ich redete zu den Priestern und zu diesem ganzen Volk und sprach, denn so spricht der Herr der Heerscharen von den Säulen und von dem Meer und von den Gestellen und von den übrigen Geräten, die dieser Stadt übrig geblieben sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, nicht weggenommen hat, als er Jekonja, den Sohn Jojakims, also es ist Jojakin, den König von Juda samt allen Edlen von Juda und Jerusalem, von Jerusalem nach Babel wegführte. Das war die zweite Wegführung, nicht? Denn so spricht der Herr der Herrscher und der Gott Israels von den Geräten, die im Hause des Herrn und im Hause des Königs von Juda und Jerusalem übrig geblieben sind. Sie sollen nach Babel gebracht werden und sollen dort sein, bis zu dem Tag, an dem ich nach ihnen sehen werde, spricht der Herr. Und ich sie heraufführe und an diesen Ort zurückbringe. Da klingt Gnade an, nicht? Aber dem Priester muss gesagt werden, die Gegenstände, die ihr noch habt im Tempel, die Nebukadnezar beim ersten Mal nicht hat mitgehen lassen, die werden auch noch wegkommen. Es wird alles wegkommen. Gegen das ganze Volk. Und es soll geschehen, wenn du diesem Volk alle diese Worte verkündigen wirst und sie zu dir sprechen, warum hat der Herr all dieses große Unglück über uns geredet? Und was ist unsere Ungerechtigkeit? Und was unsere Sünde, die wir gegen den Herrn, unseren Gott, begangen haben? Ganz ähnlichen Ton lesen wir dann später im Propheten Maleachi, nicht? Dass ich sage, was haben wir eigentlich getan? Das war ja der Überrest, der zurückgekommen ist aus Babel, nicht? Ein paar hundert Jahre später sagen sie wieder dasselbe. Was ist denn? Ist doch alles in Ordnung bei uns, ja? Das sagten die hier auch. Wenn sie das sagen würden, so sollst du zu ihnen sprechen, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgegangen sind und ihnen gedient und sich vor ihnen niedergebeugt haben, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten haben und ihr es schlimmer getrieben habt als eure Väter. Und siehe, ihr geht ein jeder dem Starrsinn seines bösen Herzens nach, sodass ihr nicht auf mich hört. So werde ich euch aus diesem Land wegschleudern, in ein Land, das ihr nicht gekannt habt, weder ihr noch eure Väter. Und dort werdet ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade schenken werde. Ja, solche Botschaften, ob an die Könige, ob an die Fürsten, ob an die Propheten, ob an die Priester oder an das einfache Volk, solche Botschaften musste Jeremia aussprechen. Das hatte Gott ihm aufgetragen. Die Frage für mich immer ist, Geschwister, wir leben am Ende der Christenheit, in den Tagen Laodiceas. Wo hört man solche Stimmen heute? Wo hört man das? Hat Gott nicht dasselbe Urteil über die Christenheit am Ende der Tage auch? Die Verfolgung Jeremias, weil er natürlich so redete und sich nicht scheute, diese Dinge zu sagen, die Gott ihm auftrug, wurde er verfolgt. Zuerst durch die Bewohner von Anatot und seine eigene Familie. Lesen wir in Kapitel 12. Darum so spricht der Herr über die Männer von Anatot, die nach deinem Leben trachten und sprechen: Du sollst nicht weissagen im Namen des Herrn, damit du nicht durch unsere Hände stirbst. Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land, nicht? Das hat der Herr auch gesagt. Er hat in Nazareth nichts gegolten, der Herr. Aber hier ist es auch. Anatot war die Geburtsstadt von Jeremia. Das ist die Ersten, die ihn umbringen wollen. Die Bewohner seiner Geburtsstadt. Aber auch seine eigenen Brüder. Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters, auch sie sind treulos gegen dich. Auch sie rufen dir nach aus voller Kehle. Glaube ihnen nicht, wenn sie freundlich mit dir reden. Auch das noch Falschheit bei seinen Brüdern. Nach vorne so, hintenrum anders. Nachdem er dem Volk dieses Bildhafte vorgestellt hatte mit dem Töpfer und dem Ton, wo das erste Gefäß misslungen war, und dann Gott oder dann der Töpfer ein neues machte, wo Gott eigentlich sagen wollte, ich habe Geduld mit euch und wenn es nicht gleich geklappt hat, ich versuche es noch einmal. An sich ein Gleichnis, das, oder eine symbolische Handlung, die Mut machen sollte. Da sprachen sie: Kommt und lasst uns Pläne gegen Jeremia ersinnen, denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch dem Rat, noch der Rat dem Weisen, das Wort dem Propheten. Kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht auf seine Worte hören. Da ging es jetzt noch nicht um, dass sie ihn töten wollten oder dass sie ihn ins Gefängnis werfen wollten. Die haben gesagt, den kriegen wir schon mundtot. Ne? Da müssen wir mal feste gegenreden. Durch den Priester Paschur nach dem Zerbrechen des Tongefäßes. Erinnert ihr euch an diese Symbolhandlung? Er hat ein Tongefäß gekauft und hat es zerschmettert, ja, und hat gesagt, so wird Jerusalem zerschmettert werden. Und als Paschur Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Haus des Herrn ist. Jetzt werden sie handgreiflich, nicht? Der schlägt ihn. Und ein Stock, wissen wir, da ist eine sehr unbequeme Körperhaltung, die man dann einnehmen muss. Paulus und Silas waren in Philippi auch im Stock. Verfolgung durch die Priester und Propheten. Als die dann aufstehen gegen Jeremia, da bewirkt es Gott noch, dass die Fürsten für ihn einstehen. Kapitel 26. Und die Priester und die Propheten redeten zu den Fürsten und zu allem Volk und sprachen: Diesem Mann gehört die Todesstrafe, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren Ohren gehört habt. Die fordern jetzt also seinen Tod, weil er gegen die Stadt geweissagt hat, eben die Zerstörung der Stadt vorausgesagt hat. Später dann wenden sich auch die Fürsten, die hier in der vorigen Situation noch für ihn eingetreten waren, auch sie wenden sich gegen Jeremia. Dann ist es der König, der Zedekia, den Gott benutzt, um ihm Hafterleichterung zu verschaffen. Die Fürsten gerieten in Zorn über Jeremia und schlugen ihn. Und sie setzten ihn in Gewahrsam im Haus Jonathans, des Schreibers, denn dieses hatten sie zum Gefängnis gemacht. Da gebot der König Zedekia, man verwahrte Jeremia im Gefängnishof. Und man gab ihm täglich einen Laib Brot aus der Bäckerstraße, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. Also, diese Fürsten hatten ihn ins Gefängnis gesteckt, ja, in die Zelle, wenn ich so sagen darf. Und dann hat Zedekia wenigstens gesagt, gut, also das ist doch ein bisschen hart. Er soll sich wenigstens im Gefängnishof bewegen können. Er soll Auslauf haben, Freigang ein bisschen, ja. Dafür hatte Zedekia gesorgt, dass die Haftbedingungen nicht so hart waren. Dann in Kapitel 38, ein Kapitel später, fordern vier Fürsten seinen Tod. Wieder hat Gott ein Instrument, ein Eunuch, ein farbiger, tritt für ihn ein und rettet ihn. Da nahmen sie Jeremia, diese vier Fürsten, und warfen ihn in die Grube Malkijas, des Königssohnes, die im Gefängnishof war. Also da, wo er sich da ein bisschen frei bewegen konnte, da war eben eine Grube, eine Wassergrube, nicht? Und da haben sie ihn dann hineinbefördert. Und sie ließen Jeremia, geht ja noch einigermaßen, haben ihn einfach nicht da reingestoßen, mit Stricken hinab. Und in der Grube war kein Wasser, sondern Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm. Und der König gebot Ebed-Melech, dem Äthiopier, und sprach: Nimm von hier 30 Männer. Der Ebed-Melech ist also zum König gegangen und haben gesagt: Das haben sie gemacht. Du hast dem für ihn gesorgt, dass er nicht in der Zelle sein musste, sondern im Gefängnishof. Jetzt haben sie ihn da in die Grube geworfen. Und ist voll Schlamm. Der kann da elendig umkommen. Und der König gebot Ebed-Melech, dem Äthiopier, und sprach: Nimm von hier 30 Männer unter deine Hand und hole den Propheten Jeremia aus der Grube herauf, bevor er stirbt. Wir sehen, es wird hier im Verlauf, es wird immer ernster, ja. Die Zugriffe auf sein Leben werden immer deutlicher. Wir haben dazwischen gesehen, dass die Fürsten anfangs noch aufstanden gegen die Priester und Propheten, aber dann selbst ihn ins Gefängnis werfen. Wir sehen, wie Zedekia noch immer versucht, gewisse Linderungen zu ermöglichen. Ja, was hat ein Jeremia empfunden, wenn so mit ihm umgegangen wird? Das ist ja nicht schwer zu ahnen. Der hat sich ja nicht gedacht, das ist ja wunderbar, wie die mich behandeln. Nicht? Hat sich sicher nicht gefreut darüber. Jeremia 8, Vers 23, 9, Vers 1. Das sind direkt aufeinanderfolgende Verse. 23 ist der letzte Vers von Kapitel 8. Und dann der erste Vers von Kapitel 9. O, dass mein Haupt Wasser wäre und mein Auge ein Tränenquell, so wollte ich die Erschlagenen der Tochter meines Volkes Tag und Nacht beweinen. O, dass ich in der Wüste eine Wandererherberge hätte, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen wegziehen. Denn sie sind allesamt Ehebrecher, eine Rotte Treuloser. Es ist interessant, der letzte Vers von Kapitel 8, Vers 23, hat eine andere Motivation als der nächste Vers, Kapitel 9, Vers 1. Der letzte Vers dort sagt, er sieht ja die Erschlagenen der Tochter seines Volkes. Er sieht das Gericht Gottes, er sieht, was es schon bewirkt hat. Und er liebt das Volk Gottes. Und er sagt, wenn mein Haupt nur ganz von Wasser wäre, ja, und meine Augen ein Tränen, ich kann eigentlich nichts als nur noch weinen darüber. Es ging jetzt nicht um ihn in dem Moment. Das waren Empfindungen, die er hatte, weil dieses Volk nicht auf ihn hörte und ins Unglück lief. Und das Gericht Gottes schon teilweise über sie gekommen war. Und das hat ihn fix und fertig gemacht, weil er eigentlich dieses Volk liebte. Das Zweite ist, es sind andere Empfindungen. Hier denkt er an sich, er sagt, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will in die Wüste ziehen. Es hat doch alles keinen Wert mehr. Will wegziehen, mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Kapitel 12, Vers 1. Du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere. Doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen glücklich und sicher alle, die Treulosigkeit üben? Er sah sich, er sah, wie er ins Gefängnis geworfen wird, wie man ihn versuchte zu töten. Ihn, der die Dinge Gottes sagte, was Gott wollte, der Gott gehorchte. Ihm ging es andauernd schlecht nur. Und dann sah er die, die sich gar nicht um Gott kümmern. Wir kennen das nicht. Der bekannte Psalm von Asaf, Psalm 73, da ist genau dasselbe Problem. Da ist genau dasselbe Problem, in aller Ausführlichkeit schildert es Asaf. Das Wohlergehen der Ungerechtigkeit und bei ihm die Züchtigung jeden Morgen neu. Und das, genau das Empfinden hat hier Jeremia auch. Und sagt Gott, da müssen wir mal drüber sprechen. Du bist gerecht, aber über deine Urteile möchte ich doch mal mit dir sprechen. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Bei Asaf kommt dann, bis ich in die Heiligtümer hineinging und jener Ende gewahrt. Natürlich kam an diese Menschen, die jetzt noch in Saus und Braus lebten und er war im Gefängnishof, kam das Ende auch. Ja. Das Ende kam für sie. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, ein Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Alle fluchen mir. Ja. Nachdem wir gesehen haben, wie er mit den Königen, wie er mit den Fürsten, wie er mit den Propheten, wie er mit den Priestern im Auftrag Gottes sprechen musste, dann war klar, dass er nicht der große Liebling war, ne? Genau das Gegenteil. Sie haben ihn geflucht und sagt, ich bin doch nur ein Mann des Zankes und des Streites. Wir sehen hier, ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Und ich spreche, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht in seinem Namen reden. Ich höre auf, ich will Gott nicht mehr erwähnen. Ich will nichts mehr von Gott und über Gott sagen. Und schon gar nicht in seinem Namen reden. Wenn ich das vorhätte, wenn ich das realisieren würde, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in mein Gebein und ich werde müde, es auszuhalten und ich vermag es nicht. Er sagt, wenn ich das zurückhalte, was Gott mir aufgetragen hat, wenn ich so mache, ja, dann brennt das in mir. Und letzten Endes muss es raus. Es muss raus, was Gott mir gesagt hat, was ich sagen soll. Ich finde das, also wir merken, wie dieser Mann, wie intensiv er empfunden hat. Das ist nicht verwunderlich bei dem Dienst, den Gott ihm gegeben hat. Noch ein paar Punkte, wo auch wieder die ganze Ablehnung deutlich wird. Die einzige Handschrift des Wortes Gottes, die überhaupt existierte, aus dem Buch von Jeremia, wir hatten das schon erwähnt, sie wird durch den König Joachim verbrannt. Der König sandte Jehudi, die Rolle zu holen. Aus dieser Rolle hatte Baruch vorgelesen in einem Kreis von Zuhörern, die noch willig waren, dazu zu hören. Das war dann dem König übermittelt worden, dass da vor einem Kreis gesprochen worden ist. Und er ließ dann die Rolle holen. Und er holte sie aus dem Gemach Elishamas des Schreibers. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus im 9. Monat und das Kohlenbecken war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlenbeckens vernichtet war. Und der König und alle seine Knechte, die alle diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Dabei wird wahrscheinlich zurückgedacht daran, was der König Josia getan hat. Da war im Tempel das Gesetz gefunden worden, unterm Schutt. Nicht? Man hat da aufgeräumt im Tempel mal wieder und da waren die Schriftrollen gefunden worden, die Bücher Mose. Und dann ist es Schaffan, der Schreiber, der dem König die 5 Bücher Mose vorliest. Und dann nimmt Josia seine Kleider und zerreißt sie. Erschüttert über das, was er da hören muss, das Wort Gottes. Er war ein gottesfürchtiger Mann und sah, obwohl er schon so gottesfürchtig war und vieles richtig gemacht hat, als er jetzt zum ersten Mal in seinem Leben original Gottes Wort hörte. Original, bis dahin nicht. Nur vom Hören sagen, original hörte, da zerriss er seine Kleider. Hier war genau das Gegenteil. Und der König und alle seine Knechte, die alle diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elnathan und Delaja und Gemaria den König anflehten, dass er die Rollen nicht verbrennen möchte, hörte er doch nicht auf sie. Und der König gebot Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdeels, Baruch, dem Schreiber, und Jeremia, dem Propheten, zu ergreifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Es gelang ihnen also nicht, sich dieser beiden Männer habhaft zu machen. Aber hier sehen wir dieser Joachim, ein Sohn Josias. Man kann es kaum glauben. Ja, man kann es kaum glauben, dieses gottesfürchtigen Königs, der seine Kleider zerriss, als er Gottes Wort zum ersten Mal original hörte, der verbrennt die Schrift. Wie gesagt, Gott hat Jeremia dann beauftragt, alles nochmal zu schreiben. Es ist nichts verloren gegangen. Aber das zeigt, welch eine Zeit das war. Ich greife jetzt nur noch ein paar Punkte heraus. Die Vorhersage der 70-jährigen Gefangenschaft. Da sagt Jeremia, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre voll sind. Oben die Stellen stehen immer drüber, wo es steht, nicht? Jeremia 25. Werde ich an den König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und an dem Land der Chaldäer. Und ich werde es, das heißt Babel, zu ewigen Wüsteneien machen. Und Kapitel 29, die Verse 11 bis 12. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Wieder so ein Vers, so zwischendurch mal der Gnade. Die 70-jährige Gefangenschaft war natürlich Gericht, aber dass sie nur in Anführungszeichen 70 Jahre dauern sollte, war dann Gnade. Und dann ein Text aus Daniel 9. Im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasverus, aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, es war ja ein Meder, im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Das ist ja schon, wir hatten vorhin am Anfang gesehen, dass diese Propheten zeitlich überschneidend Gott gedient haben, nicht? Daniel in Babel, Jeremia in Juda. Und das ist ja für mich schon besonders, dass der Teufel, der versuchte, das Wort Gottes, was Jeremia niedergeschrieben hat, zu vernichten. Joachim hat die Rolle, Streifen geschnitten, ab ins Feuer, ab ins Feuer, ab ins Feuer. Dann hat Jeremia alles wieder geschrieben. Und dann waren diese Schriftrollen schon in den Händen. Die hatten ja noch kein Internet, nicht? Und solche Sachen. Aber die Schriftrollen waren schon in den Händen von Daniel. Daniel hat sie gelesen, hat er das gefunden. Und zwar genau, das hatte er gefunden, in der Zeit, wo die 70 Jahre vorbei waren. Und dann hat er gebetet. Und davon hatte auch, das müsst ihr im Zusammenhang lesen, davon hatte auch Jeremia gesprochen. Wenn sie dann beten würden, der betete, das war Daniel, der hat gebetet. Und dann hat Gott die Rückkehr geschenkt. Ganz kurz die drei Phasen der Wegführung. 605 vor Christus, mitten in der Regierungszeit von Joachim, jenem bösen König, der diese Schriftrollen verbrannt hat, oder diese Schriftrolle, führte Nebukadnezar die heiligen Geräte, teilweise jedenfalls, und Gefangene weg. Darunter waren auch Daniel und seine Freunde. Also die Vornehmen im Land, die hat er mitgenommen. Nicht? Klar, als Geißeln. Und als Geißeln nimmt man natürlich, Entschuldigung, nicht Hinz und Kunz weg. Ja? Sondern dann nimmt man die Leute mit, die den Juden wichtig waren. Da Das war die kommende Generation, Daniel und seine Freunde. Und die nahm er mit. Diese Geißeln hatten einen Wert, ja. Dies war der Anfang der Zeit der Nationen. Es muss uns klar sein, dass in diesen Tagen Jeremias, bei dieser Wegführung, da beginnt diese Zeit der Nationen, die bis heute geht. Gott hat kein, ja, ist nicht mehr der Gott Himmels und der Erde, sondern nur noch Gott des Himmels. Das ist in Daniel ganz deutlich. Er regiert die Erde durch Vorsehung, aber nicht mehr direkt. Die zweite Gefangennahme erfolgt 597, 8 Jahre später, als Jojakin 3 Monate regiert hatte. Dies wird auch die große Gefangennahme genannt, weil jetzt auch Jojakin selbst, der König, mit weggeführt wurde. Und dann wird als letzter König Israels von Nebukadnezar Zedekia als Vasall Babylons zurückgelassen und als König ihm eingesetzt. Die dritte und letzte Wegführung geschah um 586 vor Christus, nachdem Jerusalem und der Tempel nach einer 2,5-jährigen Belagerung zerstört worden waren. Die Stadt war zerstört, der Tempel war zerstört, die Bundeslade wurde weggenommen, jetzt auch endgültig, ist auch nie wieder zurückgekehrt. Die Geräte, die am Anfang weggenommen wurden, da bei der ersten, die sind zum Teil zurückgegeben worden, das kann man nachlesen, die hat Kores dann herausgegeben, nicht? Bitte? Bei Esra liest man das, ja. Die 70 Jahre Gefangenschaft, wann beginnen sie? Sie beginnen mit der ersten Wegführung im Jahr 605 und endeten 538 vor Christus mit dem Erlass von Kores, dem König von Persien. So finden wir es in Esra 1, aber auch in Jeremia 29,10, das sind 70 Jahre, nicht? Das sind diese 70 Jahre. Auf diese Wegführung nach Babylon wird auch in Matthäus 1 hingewiesen. Ja, und jetzt möchten wir zum Schluss, weil ich den Abend nicht so mit so niederdrückenden Dingen beenden möchte, die positiven Weissagungen Jeremias ganz kurz anführen. Wir finden sie geballt, so vereinzelt mal da und dort. Insgesamt war er mehr ein Prophet des Gerichtes, solcher, der das Gericht ankündigen musste. Wenn man also ihn mit Jesaja vergleicht, auch Jesaja hat Gericht angekündigt, ja. Aber diese positiven Weissagungen bei Jesaja waren viel, viel mehr, ja. Ab Kapitel 40 bis zum Ende fast durchgehend. Die sind ganz wenige, aber hier diese 4 Kapitel, die sind es doch. Noch ein paar Hinweise. Jeremia hat dem Volk immer wieder ihre damaligen Sünden, vor allem den Götzendienst, vorgestellt, sie zur Buße aufgerufen und das Gericht durch die Chaldäer angekündigt. Das war sein Hauptdienst über 40 Jahre hinweg. Interessant, Jeremia hat prophetisch nie von der Verwerfung des Messias gesprochen, wie Jesaja es getan hat, an keiner Stelle, obwohl er ein Prophet war. Das war nicht ein Thema für ihn. Das war Jesaja ein ganz großes Thema, die Verwerfung des Messias, ja, wenn wir an Jesaja 53 denken. Davon schreibt Jeremia kein Wort. Aber in den Kapiteln 30 bis 33 spricht er von der zukünftigen Wiederherstellung und Segnung ganz Israels und nicht nur Judas. Das ist das Auffällige dabei. Wenn er gesagt hätte, Juda wird wieder ins Land kommen nach 70 Jahren, hat er ja auch gesagt, dass sie nach 70-jähriger Gefangenschaft zurückkommen werden, dann hätte man sagen können, das ist alles Nahprophetie. Die Prophetie, dass er sagt, der Chaldäer wird kommen und die Stadt einnehmen, das war ja nicht weit weg. Das hat er ja noch erlebt. Er hat die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels selbst noch erlebt, Jeremia. Und dann 70 Jahre, ja, das ist ja auch nicht arg weit weg. Das hat er nicht mehr erlebt. Aber dass sie dann zurückkamen, aber das war ja nur Juda. Aber er spricht von der Wiederkehr des ganzen Volkes, auch des Zehnstämmereiches, das in die assyrische Gefangenschaft gekommen ist. Und daran erkennt man deutlich, dass auch Jeremia Fernprophetie hat. Prophetie, die bis heute noch nicht erfüllt ist. Die Kapitel 30 bis 33 wurden in der einjährigen Gefangenschaft im Gefängnishof 588 bis 587 vor Christus verfasst und auf einer Schriftrolle festgehalten. Das sehen wir in Kapitel 32. Das eine ist der Gefängnishof und das andere ist die Schriftrolle, diese beiden Stellen. Ganz eine kurze Übersicht. Kapitel 30 finden wir die Rettung des Volkes. Vorher aber, bevor von der Rettung des Volkes geredet wird, ist von der Drangsal Jakobs die Rede. Dann wird gesagt, dass diese Wunde, die Jakob, gemeint ist natürlich Israel, erhält, geheilt wird. Dann haben wir Wiederherstellung und Herrlichkeit, der Tag des Gerichts. Kapitel 31, großer Gegenstand, der neue Bund. Ich denke, das wissen viele. Jeremia hat von dem neuen Bund gesprochen, dass Gott mit diesem Volk in der Zukunft einen neuen Bund machen würde. Der alte war vom Sinai. Das war der Bund, des Gesetzes. Den hatte das Volk Israel gleich zu Anfang schon gebrochen. Darum sagt Gott, der Bund ist eigentlich hinfällig und spricht von einem neuen Bund. Ich will das ein bisschen zügig machen. Kapitel 32 lesen wir von der Treue des Herrn. Jeremia ist im Gefängnis. Von dort aus kauft er dieses Feld, wo wir uns vorhin dran erinnert haben. Da fehlt die 6 bis 15. Dieses Feld, wo Jeremia mit andeuten wollte, wir kehren hierher zurück. Darum kaufe ich schon mal das Feld. Es gibt Zukunft für dieses Land. Dann kommt das Gebet Jeremias und die Antwort des Herrn. Kapitel 33. Und da, ganz wichtig, da spricht er von dem Spross des Herrn. Und ich möchte jetzt von diesen vier Kapiteln noch drei Dinge euch vorstellen. Einmal aus dem Kapitel 30, die Drangsal Jakobs, weil das ein Begriff ist, der sich durch die Bibel zieht. Dann Kapitel 31, da wollen wir uns den neuen Bund anschauen. Kapitel 32 überschlagen wir, weil den Kauf des Feldes hatten wir uns schon angeschaut, als einen dieser symbolischen Handlungen, die Jeremia getan hat. Und aus Kapitel 33 wollen wir natürlich die Verse sehen, der Spross des Herrn. Die Drangsal Jakobs, die ersten 11 Verse von Kapitel 30. Das ist noch nicht positiv, das ist Not, aus der sie dann errettet werden. Wehe, denn groß ist jener Tag ohnegleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch es wird aus ihr, aus dieser Drangsal, gerettet werden. Kapitel 30, 7. Die Endzeitrede des Herrn Jesus in Jerusalem. Matthäus 24, 29. Dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Markus schreibt Ähnliches, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht wieder sein wird. Und noch ein Satz aus der Offenbarung. Und er sprach zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Drangsal kommen. Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ich habe jetzt nicht die Zeit, viel darüber zu sagen. Die große Drangsal sind die letzten 3,5 Jahre der 70. Danielswoche. Es ist der ab dem Moment, wo der Antichrist, der kommende König Israels, das Bildnis des Herrschers des wiedererstehenden Römischen Reiches in den Tempel in Jerusalem setzen wird. Er selbst, auch der Antichrist, wird sich anbeten lassen. Und dann kommt diese große Drangsal über die Juden. Noch in der Zukunft ist das. Wo man nicht kaufen und verkaufen kann. Alle, die das Zeichen des Tieres nicht annehmen, können nicht kaufen und verkaufen. Eine furchtbare Zeit. Habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber von dieser Drangsal, der Drangsal Jakobs, da hat schon Jeremia gesprochen. Dann sagte ich, diesen Gegenstand will ich auch noch nennen, der neue Bund. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, jetzt wird es wirklich positiv. Da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen Bund, den sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, also nicht auf Steintafeln schreiben. Damals hat Gott die ersten Tafeln hat er selbst beschrieben, die hatte Mose dann zerbrochen, als er sah, dass das Volk gerade das goldene Kalb gebaut hatte durch seinen Bruder Aaron. Dann hat er die nächsten nochmal die Tafeln, die hat dann Mose geschrieben, die dann später in die Bundeslade gelegt wurden. Und er sagt hier, dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht er, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, nicht auf Steintafeln, in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihren Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ja, dieser neue Bund ist die einzige Stelle im Alten Testament, nur Jeremia 31, die einzige Stelle, wo von diesem neuen Bund die Rede ist, im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es ein paar Stellen. Da gibt es die Stellen im Matthäus- und im Markus-Evangelium, als der Herr Jesus das Abendmahl einsetzt. Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes. Das sagt Matthäus, das sagt Markus. Aber ich habe jetzt hier die Stellen aus Hebräer 9, Vers 15 genommen. Und darum ist er, der Herr Jesus, Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod stattgefunden, ist ja wie ein Testament, nicht? Und ein Testament gewinnt erst seine Gültigkeit, wenn da einer gestorben ist. Da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, unter dem Gesetz. Die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Der Herr Jesus ist dieser Mittler eines neuen Bundes. Er hat sein Blut gegeben. Und darum ist es auch das Blut des neuen Bundes. Nochmal, den Bund macht er nicht mit uns. Den macht er mit seinem irdischen Volk. Wir sind Kinder Gottes. Gott macht keinen Bund mit seinen Kindern. Aber mit diesem Volk wird er einen Bund machen. Ja, und dann als letztes aus Kapitel 33. Jeremia spricht von dem Spross des Herrn. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Hier haben wir wieder beide Häuser, ja? Es geht nicht um die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Es geht weit darüber hinaus. In jenen Tagen und in jener Zeit werde ich David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen. Und dies wird der Name sein, womit man es benennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Dann werden sie erkennen, dass sie nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit pochen können, sondern werden sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das, was wir heute schon sagen dürfen. Denn so spricht der Herr, nie soll es David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und den Priestern und den Leviten soll es nie an einem Mann vor mir fehlen, der Brandopfer opfert und Speisopfer anzündet und Schlachtopfer zurichtet, alle Tage. Der Herr Jesus wird ja beide Funktionen haben, so ähnlich wie Melchisedek, König und Priester in einer Person. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Jeremia 23, Vers 5. Das ist das Kapitel, wo Jeremia die Hirten anklagen musste. Die Hirten, die das Volk zerstreut hatten, die sich nicht gekümmert haben um die Strafe. In diesem Kapitel, da sagt Gott auch, siehe, Tage kommen. Das ist so ähnlich wie im Propheten Hesekiel, da kommt das ja auch. Die falschen Hirten und dann kommt der wahre Hirte. Und hier ist es auch so. Da kommt dann dieser Spross schon in Kapitel 23, wobei das noch mehr Gerichtsszenen waren und nur vereinzelt solche Verse. Wie gesagt, in Kapitel 30 bis 33 haben wir das kompakt, dass am Ende doch noch Segen da sein wird. Ja. Noch Fragen? Ihr habt gemerkt, ich habe nicht, bin nicht chronologisch durchgegangen. Das Buch ist zu lang. Das Wesentliche für mich war, euch zu zeigen, was war die wesentliche Botschaft. Das Volk war dem Götzendienst verfallen. Gott musste Gericht ankündigen und das war seine Hauptaufgabe. Und zwar ein nahes Gericht, das er selbst noch erlebt hat, wie es hereinbrach durch Nebukadnezar. Wir haben gesehen, wie er eine eherne Säule war. Zudem hat ihn Gott gemacht zu einer ehernen Säule, dass er die Festigkeit hatte, diese Botschaft, eine Gerichtsbotschaft, über viele Jahre, über Jahrzehnte, über 40 Jahre lang dem Volk zu sagen. Hat davon nicht abgelassen, alles, was Gott ihm gesagt hatte. Er hat gesagt, wenn ich es tue, weil ich an mir nur Schwierigkeiten einhandle, wenn ich es, geht nicht, ich kann es nicht, ich muss es sagen, es brennt in mir. Und ja, aber dann haben wir doch gesehen, hat ihn Gott doch auch, wenn auch relativ wenig, gezeigt, dass der Endzustand nicht Gericht ist, sondern Wiederherstellung und Gnade und dass das ausgeübt werden wird durch diesen Spross. Das ist der Herr Jesus. Wir haben auch die Empfindungen gesehen von Jeremia, die er aufgrund dessen hatte, dass seine Botschaft nicht angenommen wurde. Stellt euch vor, ihr müsstet 40 Jahre predigen und das, was ihr eigentlich predigt, das will keiner hören. Will keiner hören, nimmt keiner an. Die machen gerade so weiter, bis zum Schluss. Wenn man da wenigstens hätte gelesen, naja, ein Fünftel oder ein, hätten es doch angenommen, da wäre noch Trost drin gewesen, nicht? Aber selbst das nicht. Gut, da war ein Mann wie Baruch. Es gab so ein paar wenige, aber es war wirklich einzelne nur. Und die Könige, das war schon schlimm. Wie gesagt, als sein Dienst anfing, ging es noch, da war Josia noch an der Regierung. Und da stand er im Schutz dieses Königs. Es ist auch, wir haben dann auch gesehen, Ebed-Melech, dieser Äthiopier, es gab noch ein paar, zum Beispiel dieser Gedalia, ja, das war ein Enkel des Schreibers von Josia, von Schaffan. Ich hatte das mal geschrieben, ja, über mehrere Artikel, diese Familie von Schaffan, die waren bis auf eine Person, hatte er gottesfürchtige Söhne. Auch seine Enkel waren gottesfürchtig. Dieser Gedalia war ein Enkel von Schaffan gewesen. Und ihn hatte Nebukadnezar, nachdem er Zedekia geblendet hatte und ihn nach Babel genommen hatte, als Statthalter zurückgelassen. Und hatte den Jeremia seinem Schutz anvertraut, diesem Gedalia. Nicht, dass er über ihm ein Auge hätte, was er auch getan hat. So gab es immer wieder vereinzelte Personen, die Gott benutzte, damit sein Knecht nicht umkam. Aber insgesamt hatte er einen wirklich schweren Dienst, über 40 Jahre hinweg. Aber er war treu und tat das, was Gott ihm aufgetragen hat. wüsste nicht, wo wir einen Mann hätten in unserer Zeit, den man überhaupt vergleichen könnte mit diesem Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in China oder so, in diesen Ländern, solche gibt, die so für Gott leiden müssen und verfolgt werden. Die gibt es auch, aber hier in unserem Land so gut wie gar nicht.